Guten Morgen, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Klassentreffen. Nach 30 Jahren habe ich zum ersten Mal meine Mitschüler der 10. Klasse wieder gesehen. Mensch, du hast dich ja überhaupt nicht verändert, war wohl einer der meistgesagtesten Sätze an diesem Abend. Ob ehrlich gemeint oder nur flüchtig gesagt, bleibt dahingestellt. Auf der Rückfahrt einige Stunden später ging mir dieser Satz, du hast dich ja überhaupt nicht verändert, nicht mehr aus dem Kopf. Soll ich diese Worte als Kompliment auffassen? Waren sie nur eine Floskel, um die Zeichen der Zeit irgendwie zu beschönigen? Oder habe ich mich wirklich nicht verändert? Will ich mich überhaupt verändern? Soll nicht lieber alles so bleiben, wie es ist? Ich habe mich doch so gut eingerichtet. Diese Fragen kreisten in meinem Kopf herum. Nach eingehender Betrachtung musste ich aber feststellen, dass sich sehr wohl vieles um mich herum verändert und bereits verändert hat. Von politischen und wirtschaftlichen Veränderungen wollen wir heute nicht reden. Aber Dinge wie meine private Lebenssituation, mein berufliches Umfeld, mein Lebensmittelpunkt, aber auch Beziehungen und Freundschaften sind in den letzten Jahren mächtig auf den Kopf gestellt worden. Und vieles hätte ich vor Jahren nicht für möglich gehalten, geschweige denn es je zu träumen gewagt. Aber wie sieht es nun in meiner Beziehung zu Gott aus? Möchte ich etwas an meiner Beziehung zu ihm verändern? Möchte ich im Glauben wachsen? Mit Schlüsselfragen wie verändert der Glaube an Jesus mein Leben, mein Charakter, mein Denken, mein Tun? Wie wirkt sich Glaube auf mein alltägliches Tun aus und was hat sich in der letzten Zeit geändert? Wo fallen mir Veränderungen schwer, beziehungsweise wo stelle ich überhaupt keine Veränderungen fest, beschäftigt sich die heutige Predigt. Grundlage dazu bildet ein Text aus dem 1. Thessalonicher Brief, 4, Vers 1 bis 8. Der Apostel Paulus hat diesen Brief an eine noch sehr junge Gemeinde geschrieben. Er ermutigt die Christen, an ihrem Glauben trotz großer Schwierigkeiten, trotz Verfolgung und Nöten festzuhalten, authentisch zu leben und im Glauben zu wachsen. Und auch Gottes Nein zu einer Veränderung oder eines geplanten Weges zu akzeptieren. Seine große Vaterliebe und seine Verantwortung für einen jeden Einzelnen darin zu sehen. Wir werden merken, dass die Gedanken von Paulus gar nicht so weit weg von uns sind und auch uns modernen Menschen heute noch viel zu sagen haben. Die Frage aber, ob ich persönlich in meiner Beziehung zu Gott in meinem Glauben wachsen möchte, ist eine sehr persönliche und kann auch nur von jedem persönlich für sich beantwortet werden. Sie ist aber ein wesentlicher Bestandteil des lebendigen Glaubens. Dieser Gottesdienst bietet viele Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Musik, das gesprochene Wort, Gebet und Gemeinschaft sowie persönlicher Austausch können dabei helfen. In diesem Gottesdienst werden wir auch das Abendmahl feiern. Ein ganz besonderes Element, um einen persönlichen und mutigen Schritt in eine veränderte Gottesbeziehung einzuleiten. In Brot und Wein dürfen wir Vergebung für unsere persönliche Schuld, aber auch Zuspruch vom dreieinigen Gott erfahren. Ich glaube, nirgendwo tiefer können wir diese große Vaterliebe Gottes begegnen und sie für uns in Anspruch nehmen. Wer es ernst meint, ist heute herzlich dazu eingeladen. Was für eine großartige Möglichkeit für ein Leben, wie es Gott gefällt. Zu Beginn wollen wir nun gemeinsam singen und während dieses Liedes wird die Kollekte eingesammelt. Sie ist heute das sogenannte Bundesopfer, das von allen Gemeinden des Bundes der Freien Evangelischen Gemeinden für ein besonderes Anliegen zusammengelegt wird. Damit wir wissen, für was wir spenden, spielen wir eine kurze Videobotschaft von unserem Präses Ansgar Hörsting ein. Ihr kennt ja die drei großen Fs der Kollekte: freigebig, freimütig und viel.
Das Kreuz ist das zentrale Symbol unseres Glaubens. Das Kreuz symbolisiert den höchsten Preis, den Gott gezahlt hat, damit wir Frieden haben mit ihm. Und das FEG-Kreuz hat eine Besonderheit, nämlich diesen Kreis, der nach oben hin offen ist. Er symbolisiert, dass wir uns um das Kreuz sammeln und dass es eine offene Bewegung ist, dass immer mehr Menschen hinzukommen und auch immer mehr Gemeinden. Und das ist eine sehr beglückende Erfahrung. Beim letzten Bundestag 2012 in Ebersbach haben wir 10 neue Gemeinden als Mitglieder im Bund Freier Evangelischer Gemeinden aufgenommen. Das war eine riesige Freude, wie Sie sich vorstellen können. Viele von Ihnen waren vielleicht auch dabei. Der Bund wächst, das ist ermutigend, aber dadurch wächst natürlich auch der Arbeitsaufwand und auch der Finanzbedarf. Ich möchte Sie heute herzlich grüßen und Sie an den Bundesopfertag 2012 erinnern. Wir wollen für diese Arbeit, die wächst, Geld sammeln und wir brauchen sie, damit wir als Bund initiativ bleiben können, damit wir weiter auch nach vorne gehen können. Viele tun das ganze Jahr über. Der Bundesopfertag ist nochmal eine besondere Gelegenheit dafür. Ich möchte mich herzlich bedanken für Ihre Unterstützung, fürs Mitbeten, fürs Mitdenken und für die Verbundenheit, die wir in unserem Bund so stark spüren. Gott segne Sie in Ihren Gemeinden und ich möchte abschließend sagen, das Kreuz bleibt in der Mitte und der Kreis, der Bund wächst. Gott sei Dank.
Wir wollen gemeinsam beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Herr, danke für deine Kraft, die uns verändern kann. Wir wollen uns heute Morgen für dich öffnen in diesem Gottesdienst. Hilf uns, unsere alten Gewohnheiten abzulegen und Neues mit dir zu wagen. Jesus Christus, ich danke dir, dass ich an dich glauben darf, an die Vergebung von Schuld und die Versöhnung mit dem Vater im Himmel durch deinen Kreuzestod. Aber auch an die Auferstehung, die mich durch dieses Leben und durch Tod und Sterben trägt. Großer Gott, danke, dass ich in meiner Beziehung zu dir weiter wachsen darf. Du kennst aber auch meine Angst vor neuen und unbekannten Wegen, vor Veränderungen. Verhindere, dass ich an der Oberfläche bleibe. Ich möchte wachsen in deiner Nachfolge und einem täglichen, authentischen Leben mit dir und in der Verantwortung für Menschen, für deine Schöpfung und für diese Welt. Ich wünsche mir so sehr, dass mein Glaube Hand und Fuß bekommt und dass ich ein Leben lebe, das dir gefällt. Dreieiniger Gott, vieles könnten wir dir noch sagen. Wir wollen es in die Worte zusammenfassen, die du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war so etwa 10 Jahre alt. Es war Neujahrstag und ich wollte unbedingt raus die liegen gebliebenen Feuerwerkskörper inspizieren, einsammeln, gucken, ob ich da noch einen finde, der vielleicht nicht hochgegangen ist. Vielleicht könnte ich den dann noch zünden. Ich war unheimlich gespannt. Das war für mich in dem Alter wirklich eine ganz große Sache. Und mein Vater, er hat es mir verboten an diesem Neujahrstag. Er hat gesagt, nein, du gehst nicht raus. Grund war Fehlverhalten von mir an dem Tag vorher. Ich fand das so unglaublich frustrierend und demütigend. Abweichend von den Zetteln, von den Punkten, Gliederungspunkten auf dem Zettel, werde ich jetzt am Anfang ein bisschen anders vorgehen in meiner Predigt. Meine erste Überschrift heißt jetzt, wie gehe ich damit um, wenn ein Mensch Nein zu mir sagt? Das ist nicht einfach für uns. Schon für ganz kleine Kinder in ihrer Entwicklung ist das eine riesige Herausforderung. Und ich erinnere mich so an unsere Söhne, wie sie mit hochrotem Kopf schreiend am Boden lagen und mit der Faust auf den Boden schlugen, weil sie ein Nein gehört hatten. Zum Glück war es nicht immer so schwierig. Darf ich noch etwas zu naschen haben? Wer kennt das nicht? Diese Szene im Einkaufswagen, im Supermarkt. Und dann sagt die Mutter Nein und dann wird es richtig spannend. Wie kann das Kind damit umgehen? Wird es schreien, weinen, schimpfen oder kann es das irgendwie akzeptieren? Und wenn wir älter werden, ist das nicht anders. Ein Teenager fragt, Papa, bekomme ich zu Weihnachten ein iPhone? Und wenn die Antwort negativ ist, gar nicht so einfach. Oder, Papa, darf ich mit meinen Freunden übers Wochenende wegfahren? Und dann kommt vielleicht ein Nein. Und unter uns Erwachsenen ist das auch nicht anders. Auch wir kennen diese Situation. Wir wünschen uns etwas vom anderen, hören ein Nein und wir fühlen uns oft unverstanden, ungeliebt, abgewiesen oder vielleicht auch eingeengt, gegängelt. Aber andererseits ist ganz klar, eine Erziehung ohne ein klares Nein hier und da an den notwendigen Stellen richtet immensen Schaden an. Stellt euch vor, was dann für Menschen da rumlaufen, die nie ein Nein gehört haben. Und Beziehungen, egal ob Freundschaften, Partnerschaften oder unter Kollegen, wenn einer kein klares Nein sagen kann, das sind kranke Beziehungen. Da wird einer ausgenutzt ohne Ende. Wir merken, ohne ein Nein geht es unter uns Menschen nicht ab. Und trotzdem tun wir uns oft auch schwer damit. Die spannende Frage ist jetzt, wenn ich von der zwischenmenschlichen Ebene zu der Ebene der Beziehung mit Gott komme, wie geht es uns da? Darf Gott ein Nein zu mir, zu dir sagen? Können wir das überhaupt hören im Sinne von, können wir das wahrnehmen? Können wir damit umgehen, wenn Gott Nein zu uns sagt? Und ich lade Sie, ich lade euch ein, einen Bibeltext zu hören, in dem Gott ein solches Nein sagt. Wir finden diesen Bibeltext im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Dort heißt es: Brüder, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht. Ihr wisst, welche Anweisungen wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Ihr sollt nicht blind eurer Leidenschaft folgen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Es soll sich auch keiner Übergriffe erlauben und seinen Bruder bei Geschäften übervorteilen. Wir haben euch das schon früher gesagt und wir haben euch nachdrücklich gewarnt. Wer so etwas tut, den wird der Herr bestrafen. Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir zügellos und eigennützig leben, sondern dass wir sein heiliges Volk sind und ihm Ehre machen. Wer also diese Anweisung in den Wind schlägt, lehnt sich nicht gegen einen Menschen auf, sondern gegen Gott, der euch ja mit seinem Heiligen Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. So, jetzt bin ich bei meiner zweiten Überschrift. Wie gehe ich damit um, wenn Gott Nein zu mir sagt? Und wir schauen uns erstmal das Beispiel dieses Textes an. In diesem Text geht es um Gottes Nein zur Unzucht. Die Überschrift dieses Abschnittes in der Guten Nachricht ist ein Leben, das Gott gefällt. Das klingt ja ganz gut, aber oft bleibt dann für uns, wenn wir so darüber nachdenken, sagen, ich möchte ein Leben führen, was Gott gefällt, unklar, was ist eigentlich gemeint. Vielleicht könnte das ja sein, irgendwie strahle ich mehr Gottes Liebe aus. Hier in diesem Ausschnitt eines Briefes, den Paulus an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben hat, wird er aber sehr konkret. Es ist die Rede von Anweisungen, die die Thessalonicher gelernt haben. Es ist die Rede davon, wie man leben soll. Ja, so sagt Paulus, wie man leben muss, um Gott zu gefallen. Und da geht es um sehr konkrete, persönliche, um private, intime Dinge. Es geht um Sex, wo der Apostel Paulus damals den Thessalonichern ganz klar gesagt hat, das geht und das geht nicht. Klare Ansage, klarer Text. Es geht hier um ein ganz konkretes Nein, ein Nein zur Unzucht, was der Apostel damals ausgesprochen hat und wofür er die volle Autorität Gottes in Anspruch nahm. Ja, ein paar Stellen aus unserem Predigttext. Wir bitten und ermahnen euch im Namen von Jesus, dem Herrn. Anweisungen, sagt er, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Und dann weiter, Gott will, dass ihr heilig seid. Und weiter, wer so etwas tut, den wird Gott, der Herr, bestrafen. Und als letztes, wer diese Anweisung in den Wind schlägt, lehnt sich nicht gegen einen Menschen auf, sondern gegen Gott. Das ist starker Tobak, oder? Also, wenn wir hier vorne von der Kanzel so regelmäßig sprechen würden, ich weiß nicht, wie das ankommen würde. Wie geht es dir damit? Das ist kein Wohlfühltext, oder? Aber das ist mir ganz wichtig, das ist auch kein Text für Hardliner, die jetzt mal sagen, endlich klare Ansage, jetzt wissen alle, wo der Hammer hängt. Nein, auch für die ist das kein Text. Ich finde das kantig und sperrig, was der Apostel Paulus hier schreibt, aber ich glaube, wenn wir uns mit diesem Text intensiv auseinandersetzen, können wir viel Gewinn davon tragen. Und da geht es um viel mehr als um ein paar No-Gos im Bereich von Sexualität. Und jetzt nähere ich mich wieder meinem ursprünglichen Gedankengang auf dem Zettel. Gottes Nein, hier gibt es was zu lernen. Das ist also meine nächste Überschrift. Am Anfang des Predigttextes heißt es nämlich, Brüder, ihr habt von uns gelernt. Und dann erinnert Paulus die Thessalonicher an sein Nein zur Unzucht. Das heißt, bei einem Nein von Seiten Gottes gibt es etwas zu lernen. Und je länger ich jetzt über diesen Predigttext nachgedacht habe, umso mehr meine ich, es gibt sogar eine ganze Menge zu lernen. Und ich möchte das, was ich so rausgefunden habe, was es zu lernen gibt, bei diesem Nein und überhaupt bei einem Nein Gottes, unter drei Überschriften entfalten. Die erste Überschrift, es gibt etwas zu erkennen zu lernen. Ein Nein Gottes muss nämlich überhaupt erst einmal erkannt werden an sich. Es ist ja nicht selbstverständlich. Paulus schrieb diesen Brief an eine Gemeinde in Thessalonich, die er etwa ein Jahr vorher gegründet hatte. Da waren also Leute aus der damals griechischen Gesellschaft, die ganz neu mit dem christlichen Glauben konfrontiert worden waren. Und in der griechischen Gesellschaft war es damals völlig selbstverständlich, dass ein Mann neben einer Ehefrau noch eine Geliebte haben konnte. Eine Frau nicht nur fürs Bett, sondern die ihm auch intellektuell ebenbürtig war. Weiterhin konnte ein Mann auch eine sexuelle Beziehung zu einer Sklavin pflegen oder auch gelegentlich Befriedigung bei einer Prostituierten. Die Funktion der Ehefrau bei dem Ganzen war, den Haushalt managen und die Kinder erziehen, die die legitimen Erben des Mannes sein würden. So, und alle diese möglichen Formen in der griechischen Gesellschaft damals, Sexualität zu leben, wohlgemerkt in einer Doppelmoral für Mann und Frau, wo der Mann durfte und die Frau nicht, das wurde in der öffentlichen Meinung überhaupt nicht negativ gesehen. Das war völlig normal. Es gab sogar manche etablierte Religionen, zu deren Riten sexuelle Handlungen gehörten. Und auch das war völlig okay. Und wenn jetzt die Christen damals, die in diese Gesellschaft hineinkamen, von Anfang an die Ehe als den einzig legitimen Ort für Sex, für sexuelle Gemeinschaft sahen, ähnlich wie es übrigens auch schon das Judentum zu der Zeit tat, und diese anderen Möglichkeiten für Männer, Sex zu haben, als Unzucht bezeichneten, dann war das für die Menschen in Griechenland damals äußerst befremdlich. Und deswegen betonte Paulus es auch so krass, dass im Bereich der Sexualität ein grundsätzlicher Bruch mit den damals akzeptierten Sitten notwendig war für ein neues Leben mit Jesus. Zurück zu uns. Manchmal ist Gottes Weg für uns, zu dem auch ein Nein gehören kann, am Anfang schwer nachzuvollziehen. Wir müssen überhaupt erst einmal lernen, Gottes Weg zu erkennen. Und dass dieser Weg manchmal ganz anders sein kann, als was uns vertraut und normal erscheint von der Gesellschaft her, in der wir leben. Weil das so ist, schrieb der Apostel Paulus einmal in einem Brief an die Römer, Kapitel 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und ihr wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Das ist auch heute so. Wenn wir Gott nachfolgen wollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann brauchen wir sein Nein an manchen Stellen, damit wir nicht im Mainstream untergehen, damit wir wirklich unseren eigenen guten Weg, vielleicht auch manchmal gegen den Strom der öffentlichen Meinung gehen, Gottes Weg gehen. Und auch wenn sich viele Dinge, Gott sei Dank, viele Dinge seit der Zeit der Griechen geändert haben, gilt das, was Paulus da sagte, auch heute noch im Bereich der Sexualität. Auch heute noch ist die Ehe, wenn wir Jesus ernst nehmen wollen, der einzig legitime Ort, um Sex zu haben. Und in der Gesellschaft um uns herum wird es ganz anders gelebt und gesehen. Und das gilt es erst einmal wahrzunehmen. Denn wir alle sind geprägt von der Zeit, in der wir leben. Und deswegen haben wir oft einen blinden Fleck. Und das ist das Erste, was es zu lernen gibt an einem Nein, dass wir es überhaupt erst mal erkennen, dass Gott manchmal uns einen anderen Weg führt, auf einen anderen Weg bringt, als es ganz normal wäre. Da hilft uns Gott und da hilft uns der Heilige Geist. Dann gibt es aber ein zweites zu lernen, nämlich das Verstehen. Wir müssen, wenn wir das Nein Gottes wahrgenommen haben, wir müssen es auch verstehen lernen. Ganz konkret ist an diesem Beispiel ja die Frage, warum denn bitte sollte Sex an einem anderen Ort als in der Ehe, warum sollte das denn so schlecht sein? Und um dieses Nein Gottes zu verstehen, ist es ganz wichtig, dass wir einen guten Rahmen haben. Bei diesem und auch bei anderen Neins. Und dieser Rahmen, der heißt Liebe. Um also mit einem Nein, auch einem Nein Gottes umzugehen, brauchen wir Vertrauen. Mir hat es da sehr geholfen zu lesen, wie Paulus mit den Menschen in Thessalonich, an die er da schreibt, umgegangen ist vorher, wie er sie kennengelernt hat, was für eine Beziehung er zu ihnen aufgebaut hat. Wir können das im 1. Thessalonicher 2, Vers 7 bis 8 lesen. Da heißt es, als Apostel von Christus hätte ich meine Autorität hervorkehren können. Stattdessen war ich sanft und freundlich zu euch, wie eine stillende Mutter zu ihren Kindern. Ich hatte solch eine Zuneigung zu euch, dass ich bereit war, nicht nur Gottes gute Nachricht mit euch zu teilen, sondern auch mein eigenes Leben. So lieb hatte ich euch gewonnen. Also als Paulus die Menschen, mit denen er da Gemeinde gegründet hat, kennengelernt hat, da hat er ihr sein Leben mit ihnen geteilt. Er hat eine ganz tiefe Verbundenheit mit ihnen entwickelt. Die waren seinem Herz ganz nah. Und nicht nur sie seinem, sondern umgekehrt eher ihrem Herz. Vertrauen auf beiden Seiten war gewachsen. Und aus diesem tiefen Vertrauen zu dem Apostel Paulus heraus hatten die Thessalonicher auch ein tiefes Vertrauen zu Gott und zu Jesus entwickelt. Sie wussten einfach, Gott meint es gut mit mir und Paulus meint es gut mit uns. Das war der Rahmen, in dem der Paulus dieses klare Nein gesagt hat, indem er es sagen konnte und auch gehört werden konnte. Denn die Leute wussten, wenn der Paulus, dem wir so vertrauen, ein solch krasses Nein sagt, dann muss da etwas dran sein. Arne Völke hat in den letzten Predigten über den Viertaktmotor gesprochen als ein Beispiel für Glauben. Und die erste Phase des Glaubens ist das Ansaugen und Verdichten, haben wir gehört. Und zu diesem, was wir ansaugen und verdichten, gehört natürlich Gottes Liebe. Ganz stark. Aber diese Liebe Gottes zeigt sich auch in einem Nein. Wie wir das ja auch von unseren Eltern kennen. Zu manchen Dingen, die gefährlich für uns sind, die schädlich für uns sind, haben unsere Eltern ein Nein gesagt. Und heute sind wir dankbar dafür. Auch ein Nein Gottes gilt es anzusaugen und zu verdichten. Ja, aber wir sind noch bei dem zweiten Bereich, das war jetzt so der Rahmen für das Verstehen. Wir müssen ein Nein Gottes auch verstehen im Inhaltlichen. Warum dieses Nein zur Unzucht? Paulus begründet das mit dem Wort heilig. Gott will, dass ihr heilig seid. Deswegen sagt er, keine Unzucht. In unserem Predigtext kommt dieser Begriff heilig mehrfach vor, je nach Übersetzung auch zweimal sogar das Wort Heiligung. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Gott hat uns berufen zur Heiligung. Was ist das denn? Wir kennen das, dass man sagt, boah, das ist aber ein komischer Heiliger. Und denken, der Mensch ist etwas absonderlich, der passt nicht so ganz in sein Umfeld rein. Und wir kennen das, dass jemand sagt, ihm ist seine Mittagsruhe heilig. Da darf keiner dran kratzen. In der Bibel ist heilig eine Eigenschaft, die immer zuerst Gott und sein Wesen beschreibt. Eine Qualität Gottes. Heilig meint, dass Gott ganz anders ist als wir und unser Alltag. Heilig meint dann auch, dass wir über Gott und seine Dinge nicht verfügen können. Dass sich Gott unserem Zugriff entzieht. Heilig meint auch, dass Gott in einem Maße rein und klar ist, ganz anders als wir, so dass es unsere Vorstellungskraft übersteigt. In der Bibel lesen wir, dass Menschen, wenn sie mit Gott und seiner Heiligkeit konfrontiert wurden, Ehrfurcht zeigten, ein Gefühl von eigener Unwürdigkeit, Furcht, aber auch Faszination. Erinnern wir uns, es gibt eine Geschichte im Alten Testament, Mose geht in der Wüste, sieht einen Dornstrauch, der brennt, aber nicht verbrennt, und er kommt näher und dann ertönt eine Stimme aus dem Busch und sagt, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, an dem du stehst, ist heilig, weil Gott an dieser Stelle war. Und der Mose zieht sich die Schuhe aus und er weiß, Gott ist hier, und er betet Gott an. Gott ist heilig, und Heiligung meint, dass dadurch, dass wir in Kontakt mit Gott sind, dass wir einen Zugang durch Jesus zu ihm haben, finden können und oft gefunden haben, dass wir dadurch verändert werden, dass wir heilig werden. Und das meint nichts anderes, als dass unser Wesen, unser Denken und Tun von Gottes Wesen geprägt werden. Das ist ein Prozess, der ein ganzes Leben lang andauert. Und es ist ein Prozess, der uns auch heil werden lässt. Weil wir nämlich Stück für Stück wieder zu dem Menschen werden, zu dem Gott sich uns gedacht hatte. Ganz am Anfang in der Bibel heißt es, Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Und das war gut. Wunderbar. Wunderbare Menschen hat Gott geschaffen. Und dann wird in der Bibel berichtet, wie es zu einem Bruch kam. Wie dieses Bild Gottes in uns sich gebrochen hat, in Brüche ging. Dadurch, dass die Menschen das Vertrauen zu Gott verlassen haben, gebrochen haben, sich Gott entfremdet haben. Gott wurde uns Menschen fremd und vieles in uns ist zerbrochen. Durch Heiligung werden Dinge wieder heil in unserem Leben. Und Heiligung heißt dann aber auch, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr gehen in unserem Leben, weil sie sich ganz und gar nicht mit Gottes Wesen vertragen. Zurück zum Thema Unzucht, von dem Paulus hier schreibt. Sexuelle Gemeinschaft, die nicht in einer Ehe, in einer auf lebenslang angelegten Beziehung stattfindet zwischen Mann und Frau, das passt nicht zu Gottes Wesen. Es war Gottes Idee bei der Schöpfung, dass die Gemeinschaft von Mann und Frau, eine innige und intime Gemeinschaft, zu der auch Sex gehört, dass die seine Liebe, Gottes Liebe zu uns Menschen widerspiegeln sollte. Wir lesen das im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 30 und folgende. Und Paulus sagt da, das ist ein Geheimnis, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau das so widerspiegeln kann. Tut sie ja nicht immer, aber kann, soll, das ist Gottes Idee. Und bei sexuellen Beziehungen, sagt Paulus, außerhalb dieses Rahmens von Ehe, von einer Partnerschaft auf Lebenszeit angelegt, entehren wir Gott und seine Liebe zu uns. Das gilt es verstehen zu lernen. Da muss man sich Gedanken drüber machen. Das geht nicht so hoppla hopp, hat mir einer erklärt, sei ja alles klar. Also ich habe einige Jahre dafür gebraucht, bis ich das verstanden habe. Als ich zum Glauben gekommen bin, da kam ich dann hier in die Gemeinde, damals noch in der Arnstraße, und da hatte ich dann gleich vor, so einige Dinge in meinem Leben in Ordnung zu bringen. Und ich dachte daran, dass es eine gute Idee wäre, endlich mal die Beziehung zu meiner Freundin zu klären und mit ihr zusammenzuziehen, wieder eine gute Partnerschaft zu führen. Jo, und der Pastor fand das nicht so gut. Und dann hat er mit mir geredet, ganz vorsichtig, so, Und ich habe gesagt, hör mal, du spinnst. Wir verstehen uns gut und endlich mal kommen wir jetzt vielleicht in unserer Freundschaft auf grünen Zweig. Und du denkst, das ist nicht gut. Wieso? Ich musste da eine Menge drüber nachdenken. Und Gottes Geist hat mir geholfen dabei. Und damit bin ich bei der dritten und letzten Überschrift und dann bin ich auch fertig. Es geht darum, dass wir lernen, Gottes Nein anzunehmen. Dass wir Gottes Nein in unseren Alltag hineinnehmen. Dann nämlich verändern wir uns so, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und das ist ein Weg des Lernens. Paulus schreibt am Anfang, dass ihr darin, in dieser Heiligung, in dem Annehmen dieses Neins auch weiterhin Fortschritte macht. Das ist ein Prozess. Und immer wieder gibt es neue Schritte, da zu lernen. Wenn es um Gottes Nein zu Wegen geht, die für uns völlig vertraut sind, in unserer Gesellschaft völlig normal sind, aber bei Gott ganz anders. Je mehr wir uns darauf einlassen, umso mehr Profil gewinnen wir. Umso mehr hat unser Leben Auswirkungen, Licht und Salzkraft. Und der Heilige Geist hilft uns dabei, dass wir Gottes Nein nicht nur wahrnehmen und verstehen, sondern auch befolgen. Am Ende des Predigtexts heißt es, Gott hat euch mit seinem Heiligen Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Und das ist nicht ohne. Jesus hat in der Bergpredigt sehr deutlich gemacht, dass Ehebruch und damit auch Unzucht nicht beim praktizierten außerehelichen Sex irgendwo in einem fremden Bett oder wo auch immer beginnt, sondern schon lange vorher im Kopfkino. Damit wir an dieser Stelle uns verändern können, auf Gottes Weg kommen, brauchen wir Hilfe voneinander. Brauchen wir es, darüber zu sprechen, wo das gelingt und wo es auch nicht gelingt. Gespräch in einem vertrauten und geschützten Rahmen. Das kann Beichte sein, muss es aber nicht immer. In dem Sinne, dass da einer ist, der Pastor womöglich immer, zu dem ich gehe und dem ich da meine Fehlentwicklungen beichte und er nickt verständnisvoll und betet mit mir. Das kann auch auf Augenhöhe geschehen. In einem vertrauten und geschützten Rahmen. Ich erlebe das für mich seit einiger Zeit in Minigruppen. Gruppen zu dritt, wo wir uns Fragen stellen. So, wie gelingt mein Leben nach Gottes Maßstäben, mein Leben mit Jesus? Wo klappt's gut, wo nicht? Und wo wir dann offen sagen können, das habe ich nicht auf die Reihe gekriegt. Wo wir uns einander Vergebung zusprechen und uns Mut machen, weiterzugehen. Wo wir aber auch nachfragen, wenn wir uns wieder treffen, du, wie geht's dir denn jetzt damit? Am Ende meiner Predigt, zusammenfassend, ein Nein Gottes. Wenn wir es verstehen, wenn wir es erkennen, verstehen und annehmen, ist eine riesige Hilfe dabei, uns zu verändern, um mehr zu den Menschen zu werden, als die Gott sich uns gedacht hat, als die Gott uns geschaffen hat. Ein Nein Gottes so ist eine riesige Hilfe, um heil zu werden, ist ein Teil des großen Ja Gottes zu uns, ist ein Ausdruck von Gottes Liebe zu uns. Und ich lade dich ein, in der kommenden Woche darüber nachzudenken, wo Gott vielleicht ein Nein zu dir hat. Und nicht davor wegzulaufen, sondern dieses Nein versuchen zu erkennen, zu verstehen und anzunehmen. Und da erwächst ganz viel Segen draus. Amen.
Wir wollen gemeinsam das Abendmahl feiern. Ihr seht, wir haben zwei Tische hier vorne links und rechts aufgebaut mit Brot und Wein. Es werden Helfer dort stehen. Kommt bitte über den Seitengang zu dem jeweiligen Tisch und geht zurück auf euren Platz über den Mittelgang. Als Einleitung zum Abendmahl wollen wir noch einmal gemeinsam singen. Lasst uns feiern das Mahl, das er uns gab.
Wenn wir uns auf das Abendmahl vorbereiten, ist ein wichtiger Schritt die Buße. Es geht ja im Abendmahl um die Versöhnung zwischen uns und Gott durch Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz durch sein Blut. Und wenn es um die Versöhnung mit Gott durch Jesus geht, dann geht es auch um die Versöhnung, die wir untereinander haben. Die Versöhnung soll in unserem ganzen Leben konkret sein. Und deswegen tut es gut, bevor wir jetzt zum Abendmahl gehen, in der Stille so in uns hineinzuhören. Wo gibt es Groll, Enttäuschung und Bitterkeit über Schuld des anderen? Ein Groll, der Vertrauen und Gemeinschaft verhindert. Wenn wir das vor Gott bringen und Vergebung aussprechen oder, wo es uns selber betrifft, Vergebung erbitten, dann verliert das Dunkle in unserem Leben die Macht. Und wir hören den Zuspruch Gottes, dass er uns durch Jesus die Schuld abgenommen hat. Es geht nicht darum, irgendwo bis ins letzte Detail im Sumpf herumzurühren, ob man da Schuld findet. Aber da, wo Gott uns etwas bewusst macht, dass wir es jetzt in der Stille Jesus bekennen. Und ich werde diese stille Zeit, wo wir Schuld vor Gott bringen und bekennen können, mit einem lauten Gebet abschließen. Lieber Vater im Himmel, wir werden vielfach schuldig an dir und an Menschen, in Worten und in Taten. Und wenn wir dich jetzt um Vergebung gebeten haben, um Vergebung bitten, dann tun wir das im Vertrauen darauf, dass du barmherzig bist. Dass du uns Jesus geschickt hast, damit unsere Schuld nicht länger an uns klebt, sondern wir frei davon sind, um es neu und besser zu machen. Und so spreche ich uns zu. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott Wort hält. Er wird uns dann unsere Verfehlung vergeben und alle Schuld von uns nehmen, die wir auf uns geladen haben. Im Namen Jesu Christi, die Schuld, die du bekannt hast vor Gott, sie ist dir durch sein Blut, durch seinen Tod am Kreuz vergeben und weggetan. Und Gott wird sie nicht wieder hervorholen, um sie dir vorzuwerfen. Amen. Ich lese uns die Einsetzungsworte des Abendmahls, wie wir sie im ersten Korintherbrief finden. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Denkt also an den Segensbecher, über dem wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib. Denn wir essen alle von dem einen Brot. Amen. Ich möchte Gott danken für die Gaben des Abendmahls, für das Brot und für den Becher mit dem Traubensaft. Lieber Vater im Himmel, du sehnst dich nach uns. Du willst uns zu deinen Leuten zählen. Du willst Gemeinschaft mit uns haben. Und das zeigst du uns in diesem Abendmahl. Und in diesem Abendmahl willst du uns begegnen. Und wenn wir das Brot essen und aus dem Becher trinken, dann nehmen wir Jesus Christus, deinen lieben Sohn, in uns auf. Und wir dürfen uns ganz gewiss sein, dass nichts uns von deiner Liebe trennen kann. Danke für die Gaben vom Brot und Wein und danke für deinen Sohn Jesus, den du uns geschenkt hast, damit wir Leben haben. Amen. Ich lade uns jetzt ein, nach vorne zu den Tischen zu kommen und sage dazu folgende Worte. Kommt im Glauben, esst das Brot, trinkt aus dem Becher und wisst dabei, dass ihr den Herrn Jesus Christus selbst empfangt, der seinen Leib für uns dahingegeben und der sein Blut für uns vergossen hat. Stillt den Hunger in eurem Herzen, im Glauben an Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Bitte kommt. Thank you.
Zeit, darüber nachzudenken, dass Gott auf seine eigene Initiative zu uns gekommen ist, hat seinen Sohn sterben lassen, damit wir wieder Freunde mit ihm sein dürfen. Denken wir auch über die Predigt nach, dass Gottes Nein auch ein Ja heißt. Sein Ja, dass wir seine Kinder sind, dass er uns in seinem Bild verändern möchte. Wenn jemand möchte, können vielleicht zwei oder drei Leute beten, laut, und dann singen wir weiter.
Nur ein Tropfen aus die Tür für mich. Nimm mich an deine Hand und führe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich. Strecke mich aus nach dir, berühre dich. Und mein Herz brennt von neuem nur für dich. In deiner Gegenwart, Jesus, berühre mich. Hole mich ab, öffne die Tür für mich. Nimm mich an deine Hand und führe mich. In deiner Gegenwart, Jesus, ich spüre dich. Strecke mich aus nach dir, berühre dich. Und mein Herz brennt von neuem nur für dich. In deiner
mächtig. Lobt ihn an im Himmel, lobt ihn auf der Erde, lobt den Herrn mit Singen, lobt den Herrn mit Tanzen, lobt ihn voll Freude, lobt ihn von Herzen, lobt unseren Gott, lobt ihn voll Freude, lobt ihn von Herzen, lobt unseren Gott. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja, Halleluja. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Lobt den Herrn mit Trommeln. Lobt den Herrn mit Zimbeln, lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn auf den Saiten, spielt zu seiner Ehre, gebt ihm euer Bestes, lobt ihn voll Freude, lobt ihn von Herzen, lobt unseren Gott, lobt ihn voll Freude, lobt ihn von Herzen, lobt unseren Gott. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja, Halleluja. Alles, was atmet, lobe den Herrn.
Lobe den Herrn. Lobe den Herrn.
Alles, was atmet, lobe den Herrn. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja, Halleluja. Alles, was atmet, lobe den Herrn.
Halleluja, 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 Halleluja.
Amen.
Solltest etwas ändern, aber du weißt nicht wie und möchtest gerne mit jemandem darüber sprechen. Nach dem Gottesdienst ist hier vorne Gelegenheit, mit Menschen zu beten, vielleicht sein Herz auszuschütten, sich beraten zu lassen. Nehmt diese Möglichkeit wahr. Bevor wir den Zuspruch für diese Woche hören, möchte ich noch ein paar Hinweise geben für die kommende Woche. Bekanntmachung findet ihr auf dem Gottesdienstmanuskript auf der Rückseite. Zu einigen Veranstaltungen aber noch ein paar erweiterte Informationen. Am Donnerstag dieser Woche, am 25. Oktober, findet um 20 Uhr ein Seminar statt, an Eltern gerichtet. Das Selbstwertgefühl eines Kindes stärken. Dazu liegen auch draußen noch einmal Flyer aus mit zusätzlichen Informationen. Ich denke, das ist auch eine ganz gute Gelegenheit, gemeindefremde Menschen mit einzuladen, Freunde, Nachbarn, die sich für dieses Thema interessieren. Es wird um Anmeldung gebeten. Wo man sich anmelden kann, steht auch auf der Rückseite des Flyers. Am nächsten Sonntag, den 28. Oktober, findet hier kein Gottesdienst statt. Rolf möchte dazu noch ein paar Informationen geben, wo wir uns zusammenfinden werden.
Genau. An dem nächsten Sonntag feiern wir um 10.30 Uhr im Stern im Norden einen gemeinsamen Gottesdienst der Evangelischen Allianz. Das heißt also, da wird die Christuskirche in der Feldherrnstraße, die Josua-Kirche hier um die Ecke und eine ganze Reihe anderer Gemeinden noch gemeinsam dort zusammenkommen und wir werden gemeinsam Gottesdienst feiern. Gott sieht uns als Christen in dieser Stadt als Einheit, auch wenn wir in unterschiedlichen Gemeinden sind. Gott sieht uns als sein Volk, Menschen, die zu ihm gehören. Und manchmal tut das gut, über den Rand der eigenen Gemeinde hinauszuschauen, das ermutigt, so gemeinsam Gott mit Gottesdienst zu feiern, Gott zu loben, auf Gott zu hören. Das gibt Kraft. Und wir haben auch eine große Aufgabe als Christen, als Gemeinde in der Stadt Dortmund. Und dass wir ein Segen sind für die Menschen in dieser Stadt. Und da tut es gut, wirklich Schulterschluss mit anderen Christen, mit anderen Gemeinden auch zu leben und zu praktizieren. Dieser Gottesdienst wird eine Predigt von Gunter Stein enthalten. Ich selber werde moderieren. Den Ablauf des Gottesdienstes wird eine Lobpreisband der Christuskirche in der Feldherrnstraße geben. Unsere Theatergruppe hier wird dort ein Theaterstück aufführen. Es wird Angebote für Kinder geben. Von 0 bis 2 wird es Spielräume geben mit Tonübertragung und es wird Kinderprogramm für Kinder von 3 bis 6 Jahren und von 6 bis 12 Jahren in unterschiedlichen Gruppen geben. Wo der Stern im Norden ist, denke ich, ist klar. Alle Informationen, die ich jetzt gesagt habe, nochmal auf diesem Flyer, es sollten genügend vorhanden sein. Herzliche Einladung, zu diesem Gottesdienst zu kommen. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen und ich bin sehr dankbar für alle, die auch aus unserer Gemeinde, wo ich es jetzt erwähnt habe und auch an Stellen, wo ich es nicht erwähnt habe, die beitragen, dass dieser Gottesdienst gut gelingt.
Dann bitte ich Sonja nach vorne. Sie hat noch eine Ansage für einen Gospel-Workshop.
Ja, ich möchte einladen zum Singen. An einem Wochenende Mitte November, 16. bis 18. November, findet hier in Dortmund in Öspel ein Gospel-Workshop statt mit unserem Gospelchor Joyful und mit David Thomas. Der ist ja ein bekannter Name in der Gospel-Szene, hat auch vor vielen Jahren hier in der Gemeinde schon mal ein Konzert gemacht. Ganz toller Sänger und Musiker, der ja dieses Wochenende da mit uns gestaltet. Der ist auch seit ungefähr einem Jahr unser Chorleiter. Und ja, es wird also zum Teil unser Chor sein, der da anwesend ist, aber wir hoffen uns auf ganz viele Gäste, die da mitmachen wollen an dem Wochenende, um gemeinsam an dem Sonntagnachmittag ein Abschlusskonzert zu gestalten. Ich habe ein paar Flyer, ich werde nachher da mit denen da stehen und die restlichen dann auch in den Schriftenständer tun und sprecht mich an für die Einzelheiten.
Auch in unserer Gemeinde findet ein Anbetungsabend statt, und zwar am Mittwoch, den 7. November um 20 Uhr. Dort wird ein Hauskreis diesen Abend gestalten mit Musik, Gebeten, vielleicht auch etwas, was vorgelesen wird. Alle Hauskreise, die da gerne dran teilnehmen möchten, können es gerne tun, ein bisschen Gemeinschaft pflegen, sich kennenzulernen. Vielleicht auch eine Möglichkeit, noch etwas tiefer in die Hauskreisarbeit einzusteigen. Dann ein Hinweis auf zwei Veranstaltungen, die außerhalb dieser Gemeinde stattfinden, aber sicherlich auch die Möglichkeit bieten, Männer und Frauen einzuladen. Das ist einmal am Samstag, den 10. November, das überkonfessionelle christliche Frauenfrühstück, das in den Dortmunder Stadtwerken stattfindet. Auch dort gibt es Flyer. Wer eine Freundin hat oder eine Arbeitskollegin, herzliche Einladung auch dafür. Bringt Fremde mit, es gibt eine gute Möglichkeit, Gespräche zu führen. Das Thema lautet Kritik geben, Kritik ertragen. Am gleichen Tag auch was für die Männer um 10 Uhr, nämlich das Männerfrühstück. Etwas später, die brauchen wahrscheinlich Zeit zum Ausschlafen. Da geht es nicht um 9 Uhr los, sondern um 10 Uhr. Auch herzliche Einladung hier im Café Kuh unserer Gemeinde. Ja, wir gehen in die neue Woche und ich möchte euch für diese neue Woche einen Zuspruch geben. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Es ist ein Liedvers von Arno Pötzsch, der mich sehr bewegt hat und den ich euch für diese neue Woche geben möchte, für eure persönlichen Aufgaben, Herausforderungen in Beruf, Familie oder wo auch immer stehen möchtet. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. Wir sind von Gott umgeben, auch hier in Raum und Zeit, und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit. Und so segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.